Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
China werde keinen Aufwand scheuen und der Welt großartige Spiele präsentieren. Die Welt richte ihre Augen auf China und das Land sei bereit.
Das sind ja pathetische Worte von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping vor dem Olympiastart im Februar. Am 4. geht's los. Nach 2008 wird Beijing also nun das zweite Mal die Spiele austragen. Sportler aus der ganzen Welt werden dann zu Gast sein und das Land will sich präsentieren mit vielen Neubauten und auch Nachhaltigkeit, so zumindest das Versprechen. Aber was ist davon zu halten? Was werden das für Winterspiele ohne ausländische Zuschauer und auch ohne viele hochrangige Staatsgäste aus dem Westen, aber mit Omikron? Ich bin André Zanto, hallo, und über Olympia sprechen wir mit unserem Korrespondenten in Beijing, Benjamin Eisel, hallo.
Hallo.
Es gibt jetzt 26 Wettkampfstädte rund um Peking, die sind größtenteils neu, aber Sie, Herr Eisel, werden ja keine einzige vermutlich besuchen können, oder?
Nee, jetzt tatsächlich nicht mehr, denn die Blase, die sogenannte Blase, dieser geschlossene Kreislauf, in dem Olympia stattfinden soll, die ist jetzt zu, die ist quasi gestartet und deswegen komme ich da nicht mehr hin. Da kommen nur noch die Kolleginnen und Kollegen hin, die aus Deutschland direkt in die Blase fliegen. Also da kommen Sportreporterinnen und Techniker und ja, und die ganzen Athletinnen und Athleten, die sind dann alle da drin. Die können sich das alles angucken und nutzen, aber ich komme da nicht mehr hin. Ich hatte aber schon Gelegenheit, mir das, bevor die Blase quasi gestartet ist, anzugucken.
Und ja, wie ist es da drin?
Ich habe mir da ein paar Wettkampfstätten angeschaut und das sah schon alles sehr beeindruckend aus, was sie da hingestellt haben. Also klotzen, nicht kleckern ist hier das Motto. Alles vom Allerfeinsten und sehr groß und ganze Autobahnauffahrten dazu und Autobahnen und Schnellzugtrassen und da wurde doch einfach ja sehr viel in sehr kurzer Zeit auf die Beine gestellt und gebaut auch, sehr viel Beton. Das ist schon beeindruckend zu sehen.
Nun ist es ja so, dass diese beeindruckenden neuen Wettkampfstätten oder auch Autobahnen etc. die Olympiafans von außen, aus dem Ausland gar nicht sehen werden. Die dürfen nicht einreisen. Auch für Chinesinnen und Chinesen ist es nicht so einfach, Tickets zu bekommen. Es gibt eigentlich gar keinen freien Verkauf. Wie kann man dann was von Olympia mitbekommen als Chinesin?
Ja, im Fernsehen würde ich sagen oder vielleicht auch im Radio. Aber genau, ansonsten bekommt man davon, ich nehme mal an, gar nichts mit, außer dass man vielleicht mal ja einen Reisebus sieht, der Menschen von einem Teil der Blase in den nächsten Teil der Blase fährt. Da gab es ja auch schon Meldungen, dass man nicht anhalten soll, wenn die in einen Unfall verwickelt sind, weil eben Angst besteht, dass man sich quasi von den Leuten aus der Blase Corona holt und das dann auch ins Land weiter verbreitet. Ja, nee, also viel mitbekommen davon wird man hier im Land nicht.
Also Hochsicherheitsspiele, könnte man sagen. Die Kommunistische Partei will alles unter Kontrolle haben oder hat Angst vor dem Kontrollverlust durch Omikron. Wir hören mal einen Verantwortlichen, den Sie übersetzt haben, Herr Eisel.
Man werde mit allen Mitteln versuchen, einen großen Ausbruch innerhalb der Olympiablase zu verhindern, sagte Huang Chun vom lokalen Organisationsteam auf einer Online-Pressekonferenz. Sollte es aber dennoch zu einem großen Covid-Ausbruch bei den Winterspielen kommen, werde dies sicherlich einen Einfluss auf die Spiele und deren Ablauf haben. Man lasse sich deshalb Optionen offen, so Huang Chun weiter, ohne konkret zu werden.
Was gibt es denn für Optionen, Herr Eisel? Wie reagiert die KP bisher im Umgang mit Corona und auch Omikron?
Also bislang reagiert die Staats- und Parteiführung bei Omikron genauso, wie sie eigentlich die letzten 2 Jahre reagiert hat bei Ausbrüchen, mit Lockdowns, mit Massentests von Millionenstädten oder ganzen Stadtteilen, mit Reiseverboten, mit Isolation, mit Kontaktnachverfolgung. Es gibt viele Beobachter, vor allem aus dem Ausland, die sagen, oh, das wird schwierig mit Omikron, weil Omikron so hoch ansteckend ist. Bislang scheint es aber ganz gut zu gelingen, zumindest das, was man mitbekommt, dass eben die Omikron-Ausbrüche, und es gab hier auch in Beijing schon einen Omikron-Ausbruch, der aber wohl wieder eingegrenzt werden konnte. Und die Leute, die dann nahe Kontaktpersonen waren, die hat man dann eben gleich in Quarantäne gesteckt. Und es heißt auch, dass alle Fälle, die danach noch aufgetreten sind, eben genau bei diesen Leuten aufgetreten sind, die dann in Quarantäne waren. Das bleibt abzuwarten, ob es wirklich auch weiter so dann funktioniert, diese Null-Covid-Politik. Was man ja hört von Omikron ist, dass eben Infektionen oft nicht erkannt werden. Was wir jetzt auch inzwischen wissen ist, dass die chinesischen Impfstoffe, die ja alleine hier im Land verimpft werden, auch vor Ansteckung nicht so gut schützen wie die westlichen Impfstoffe, also zum Beispiel BioNTech oder Moderna. Das bleibt dann eben abzuwarten, ob es sich wirklich weiter auch so unter Kontrolle halten lässt, das Virus. Und die andere Frage ist natürlich, wir hatten jetzt die ersten Meldungen, dass Leute, die in diese Blase geflogen sind nach Olympia, wohl zwar keine Athletinnen und Athleten dabei, aber da sind jetzt doch auch schon zahlreiche dabei gewesen, die das Virus mitgebracht haben, beziehungsweise dann anschließend in der Blase positiv getestet wurden. Da ist die Frage, ja, wie gut lässt sich das dann dort kontrollieren? Wie schnell erkennt man das Virus? Es soll ja jeder jeden Tag getestet werden, aber dann ist die Frage, wie schnell kann man die Leute isolieren? Schafft man es wirklich, dass sich diese hochansteckende Omikron-Variante auch in der Blase nicht verbreitet? Und dann die große Frage ist, kann man diese Blase so dicht halten, dass das Virus nicht auf die Bevölkerung überschwappt? Also da sind sehr viele Unklarheiten. Was haben Sie für weitere Möglichkeiten? Naja, man kann natürlich Teile der Spiele suspendieren, man kann ganze Mannschaften ausschließen, wenn jetzt zum Beispiel eine Eishockeymannschaft einer Corona hat und man hat die Befürchtung, dass es die anderen auch haben könnten, dann kann man natürlich sagen, ihr dürft nicht spielen, man könnte die Spiele für ein paar Tage aussetzen und viel mehr wird es auch hier für die Behörden, für die Organisatoren nicht geben, als eben Leute zu isolieren, zu testen und ja, Leute dann eben nicht antreten zu lassen, sollten sie positiv getestet werden.
Das ist ja ein ganz großer Druck und auch Stress, wenn wir uns das vorstellen würden, dass Olympia, so ein Riesenevent jetzt zum Beispiel in Deutschland stattfinden würde. Ja, da würde es wahrscheinlich sehr viel Kritik geben, warum dann ausgerechnet und wie soll man das dann hinkriegen, dass das alles ordentlich funktioniert. Jetzt findet das in China statt. Die KP hat das ja extra geholt, dieses Event, weil sie eben wollte, dass als erste Stadt Peking eben beide Spiele austrägt, nach 2008, die Sommerspiele, jetzt auch die Winterspiele. Kann das aber auch zum Eigentor werden, diese Strategie für die KP? Wird sowas diskutiert, dass es eben auch Kritik an diesem Vorhaben gibt?
Also im Land selbst wird das nicht diskutiert. Die Medien sind ja allesamt staatlich kontrolliert und es gibt auch keine Meinungsfreiheit und ja eben keine Pressefreiheit. Und auch keine Zivilgesellschaft in China. Also hier wird das nicht offen diskutiert, zumindest nicht, ja, auch nicht im Internet, in irgendwelchen Foren oder auf Social Media. Wenn es da kritische Stimmen gibt, dann wird das eben relativ schnell gelöscht und von den staatlichen Medien gibt es keine kritischen Stimmen. Und auch vom Politiker nicht, es gibt ja auch keine Opposition hier. Also hier im Land verkauft man das als großes PR-Event, als ja, als Sieg über das Virus, als China das einzige Land, das bislang in einer Stadt Winter- und Sommerspiele abgehalten hat oder abhalten wird. Hier sehe ich jetzt nicht irgendwie, dass das einen negativen Effekt haben könnte, aber im Ausland ist das natürlich längst, würde ich sagen, der Drops ist längst gelutscht. Also da steht China da als das Land, das Menschenrechte verletzt, als das Land, das um jeden Preis die Spiele durchziehen will, das Land, das keine Meinungsfreiheit zulässt. Und die schlechte PR, die ist auf jeden Fall da, auch was zum Beispiel die Nachhaltigkeit der Spiele angeht, da gibt es ja große Fragen, hier im Land wird das natürlich auch nicht diskutiert, aber es gibt doch sehr viel Kritik, Winterspiele zum einen in einem Land stattfinden zu lassen, das eigentlich gar keine Wintersportnation ist, dann diese ganze Infrastruktur zu bauen, die vermutlich so die Kritik danach kaum noch jemand nutzen wird. Und dann hat man ja auch die Sportstätten hier, die komplett beschneit werden müssen, die Skipisten, weil es hier ja so gut wie nicht schneit. Im Moment hat es ein bisschen Schnee, es hat die letzten Tage ein bisschen geschneit, das ist aber sehr ungewöhnlich. Beijing gehört zu den trockensten Regionen der Welt.
Ja, sprechen wir mal über Nachhaltigkeit und die Umwelt in Bezug auf die Winterspiele. Da haben die Veranstalter ja versprochen, dass das eben alles eingehalten wird. Wir hören mal eine Stimme.
Die 最大特色之一就是绿色环保。
Einer der wichtigsten Aspekte der Spiele sei, dass sie besonders umweltfreundlich seien. Alle 26 Wettkampfstätten würden mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben, so der Sprecher der chinesischen Staats- und Parteiführung Zhao Lijian. Dadurch könne man im Jahr 12,8 Millionen Tonnen CO2 einsparen.
Ich finde das ziemlich unrealistisch, weil diese Winterspiele eigentlich die unnachhaltigste Spiele je sein werden. Es ist einfach zu viel im Spiel, was jetzt Wasser angeht, Bodenverlust, CO2-Ausstoß und so weiter.
Das war jetzt zum Schluss Carmen de Jong, Professorin für Geografie an der Uni in Straßburg, eine Hydrologin, also Wasserexpertin, die hat kritisiert, ja, dass sich diese Spiele den Nachhaltigkeitsstempel eben nicht geben können. Sie haben das gerade schon ein bisschen ausgeführt, Herr Eisel. Was würden Sie dann sagen? Es gibt ja offensichtlich wenig Schnee normalerweise und ja auch ein Wasserproblem in Peking.
Man kann es eben schlicht nicht nachprüfen. Also es wird behauptet, dass der ganze Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird. Es wird behauptet, dass das ganze Wasser, das verwendet wird für die Schneeproduktion, es gibt ja sehr viele Schneekanonen hier, dass das alles ja extra gesammelt wird in einem Reservoir für die Schneeproduktion, dass nichts dem Grundwasser entnommen wird und dass dann anschließend, wenn alles wieder schmilzt im Frühling, dass das dann alles wieder zurückfließen soll und dass auch gar keine Chemie verwendet wird. Also, dass das alles nachhaltig ein geschlossener Kreislauf quasi ist, ohne dass Wasser abgezwackt wird. Man kann es schlicht nicht nachprüfen. Das ist das große Problem daran. Und das ist, glaube ich, auch das, was jetzt so Wissenschaftlerinnen wie Carmen de Jong dann auch kritisieren an dem Ganzen. Dass hier werden Behauptungen aufgestellt. Man sagt, es werden die nachhaltigsten Spiele überhaupt. Aber genau, man kann es weder als Journalist überprüfen, noch NGOs können das Ganze überprüfen. Das ist, denke ich, das Problem an der ganzen Sache. Und eine weitere Frage ist natürlich, es wird hier immer davon gesprochen, dass 300 Millionen Chinesinnen und Chinesen für den Wintersport begeistert werden sollen. Das ist doch auch eine Zahl, hinter der ein großes Fragezeichen steht, weil Wintersport auch in China nicht günstig ist. Das ist auch hier sehr teuer, die Ausrüstung, so eine Tageskarte für einen Skilift. Das ist doch fraglich, weil einfach sehr viele Menschen auch nicht so viel Geld verdienen in China und sich das dann auch gar nicht leisten können. Also es wird auch nach Olympia mit Sicherheit eine Sportart für die Reicheren bleiben.
Um Nachhaltigkeit ging es der US-Regierung nicht, als vor einem Monat Sprecherin Jen Psaki Folgendes mitgeteilt hat.
The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses.
Es geht der US-Regierung also um die Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in Xinjiang und es geht auch um Hongkong, es geht um Tibet und um Taiwan. Diese Kritik, die ja dieser diplomatische Boykott jetzt eben als Symbol darstellt, die Sportler dürfen ja kommen aus den USA, aber eben keine hochrangigen Politiker, ist das eine Sache, die die Kommunistische Partei anficht? Kratzt dir das überhaupt, Herr Eisel?
Also offiziell sagt man, das macht uns gar nichts aus, wir wollen euch eh nicht hier haben, so unter dem Motto. Aber ja, es kratzt natürlich schon am Ego, wenn ein Land sagt, wir boykottieren die Spiele diplomatisch. Es wird dann etwas in die Richtung gedreht, naja, das passt ja ins Bild, man will uns unseren Erfolg nicht gönnen und versucht China zu schneiden. Dann heißt das immer, ja, ihr mischt euch ein in innerchinesische Angelegenheiten, das geht euch gar nichts an, kümmert euch bitte um eure eigenen Dinge. Und das ist hier immer die Rhetorik, mit der solche Sachen abgewehrt werden. Und einzige Ausnahme, würde ich vielleicht sagen, ist Taiwan. Das ist auch hier ein großes Politikum, weil das doch auch eben nach innen kommuniziert wird stets. De facto Taiwan sei ein Teil der Volksrepublik, obwohl es das ja nie war, das muss man auch mal dazu sagen. Das wird aber hier so kommuniziert und das löst auch Emotionen aus bei den Leuten. Also ich habe auch schon Diskussionen gehabt mit Chinesinnen und Chinesen, die dabei sehr emotional wurden und gesagt haben, nee, Taiwan, warum wollen die jetzt Taiwan heißen? Die gehören doch zu China und das war schon immer so. Also das ist doch auch ein Thema, was im Land angesprochen wird, aber die ganze Debatte, die ganze Bandbreite, die bekommt man hier nicht mit.
Sagt unser Korrespondent in Peking, Benjamin Eisel. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Wir interessieren uns natürlich für die Debatten und wollen da jetzt eine besprechen, und zwar mit Darren Beiler.
Hallo, this is Darren.
Den habe ich angerufen vor kurzem. Der ist Anthropologe von der Simon Fraser University in Kanada in der Provinz British Columbia. Seit gut 10 Jahren forscht er zu den Uiguren, der muslimischen Minderheit im Nordwesten Chinas in der Region Xinjiang. Rund 10 Millionen Menschen sind das, die seit einigen Jahren schildern, dass sie in Umerziehungslager gesteckt werden und Zwangsarbeit leisten müssen, sich den Han-Chinesen, also der Mehrheit in China, angleichen sollen, ihre Kultur nicht mehr leben dürfen, nicht mal mehr ihre Sprache sprechen dürfen, hat mir Darren Beiler am Telefon erzählt.
Well, one of the things I'm working on right now is looking at the language policies on the way that the state really began to control how Uyghurs could use their own language as a sign of their potential separatism or extremism, and how teachers were no longer allowed to use it in the schools.
Uigurische Lehrer dürfen ihre Sprache also nicht mehr in Schulen verwenden. Das wird als Zeichen von Extremismus gesehen. Aber es gibt auch ein wenig Optimismus, hat mir Darren Beiler erzählt. Von den Leuten hat er das gehört, die gerade aus Xinjiang zurückgekommen sind.
There's the feeling in the Uyghur region that, you know, maybe the worst is over when it comes to mass internment.
Es gibt das Gefühl in der Uigurenregion, dass das Schlimmste vielleicht vorbei ist, die Masseninternierung, dass man Leute einfach wegsperrt. Aber es ist noch nicht so wie vorher. Statt der Internierungslager kommen Leute ins Gefängnis oder müssen in Fabriken arbeiten. Die Trennung von Familien ist noch immer an der Tagesordnung. Deshalb sehen wir auch so einen starken Rückgang der Geburtenrate unter den Uiguren. Und jetzt Olympia. Das ist ziemlich weit weg für sie. Das passiert in einer anderen Welt, weit weg von ihrem Leben in Xinjiang.
Aber durch Olympia im eigenen Land sind die Uiguren natürlich ein großes Gesprächsthema, auch durch den Boykott. Auf der ganzen Welt spricht man jetzt über sie. Was kriegen die denn davon mit, wollte ich wissen.
I'm not sure what that means for Uyghurs on the ground in Xinjiang. I don't know how aware they are.
Ich bin mir nicht sicher, was das bedeutet für die Uiguren, die dort leben. Ob sie das mitkriegen, was da besprochen wird außerhalb von China. Die meisten Uiguren haben keinen Zugang zu internationalen Medien. So ein Zugang könnte sogar als krimineller Akt gewertet werden. Gleichzeitig reagiert die chinesische Führung in den Staatsmedien auf den internationalen Druck. Und so kriegen sie es wohl doch mit, dass es da Diskussionen um sie gibt.
Und hilft ihnen das? Hilft ihnen Olympia?
It may in indirect ways help them.
Es könnte ihnen helfen, indirekt. Das Publikum, das angesprochen werden soll mit diesem Boykott, ist ja eher die chinesische Öffentlichkeit als die Uiguren. Außerhalb von Xinjiang haben die Chinesen mehr Zugänge zu internationalen Medien und nehmen auch wahr, wie China international besprochen wird. Natürlich gibt es die Gegendarstellung der Staatsmedien, dass alles nur westlicher Imperialismus ist, der Chinas Aufstieg stoppen soll. Das sei eine erdachte Geschichte, die nicht real ist. Aber ich denke, es gibt wachsende Bedenken in der chinesischen Öffentlichkeit. Und viele wissen, dass das, was sie von ihrer Regierung hören, nicht notwendigerweise die Wahrheit ist.
Aber könnte das dann auch die Kommunistische Partei dazu bringen, ihre Linie gegenüber den Uiguren zu ändern, deren Lage zu verbessern?
Es könnte die Lage verbessern. Typischerweise ist das, was der Staat macht, wenn es Druck auf ihn gibt, einfach die Sache zu verstecken, die den Druck ausgelöst hat. Und das sehen wir jetzt schon in Xinjiang. Sie sagen, die Camps seien geschlossen, nichts sei da passiert, es sei eine harmonische Gesellschaft. Aber gleichzeitig verändern sie auch im Geheimen einige Sachen. Diese großen Internierungswellen wie früher, wie 2019, sehen wir derzeit nicht. Also bringt der anhaltende Druck Chinas Führung dazu, die Lage für die Uiguren zu entspannen.
Was hat denn mehr Effekt auf die Kommunistische Partei? Der Druck von westlichen Regierungen oder von Konzernen, die ja oft auch dort produzieren lassen?
I think both can have some effect. International governments.
Beides kann einen Effekt haben. Regierungen können Regularien für ihre Konzerne erlassen. Aber am Ende des Tages ist die Wirtschaft der wichtigste Hebel. Wenn Firmen aus der Region verschwinden und sicherstellen, dass sie keine Zwangsarbeit von Uiguren in ihren Produktionsketten haben, dann reagiert die chinesische Regierung in größerem Umfang. Wenn wir also ökonomische Kosten für dieses Handeln verursachen, bringt das Aufmerksamkeit und dann müssen sie etwas tun. Ob das wieder bedeutet, es zu verstecken oder wirklich etwas zu verändern, ist eine andere Frage.
Meint Darren Beiler, Anthropologe von der Simon Fraser University in Kanada, der seit vielen Jahren zu den Uiguren in China forscht. Danke dafür und soweit unsere Olympia-Folge. Wie China einen Handelskrieg gegen das EU-Mitglied Litauen führt, wegen Taiwan, das gibt's demnächst hier im Weltzeit-Podcast. Ich bin André Zanto, bis dahin.